Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Nach ihrem Masterabschluss an der Queen's Universität von Belfast ging die Irin Carolyn Hughes nach Neuseeland. Dort arbeitete sie eine Zeit lang für den Internetgiganten Google, ehe sie begann zu schreiben und mit einem vielbeachteten Gedichtband erfolgreich debütierte. Nun ist im Göttinger Steidl Verlag ihr erster Roman unter dem Titel Orchidee und Wespe erschienen, in dem Hughes die Geschichte einer jungen, passionierten Lügnerin erzählt, die mit aller Macht aus der Enge ihrer von falschen Vorstellungen geprägten Familie ausbricht. Peter Henning stellt den Roman vor.
Es ist eine Geschichte übers Lügen und Verschleiern und was dieses ständige Vernebeln mit ihren Protagonisten macht. Die Figuren in Keelan Hughes' bemerkenswertem Debütroman Orchidee und Wespe verzerren oder verbiegen die Wahrheit hier ein bisschen und nehmen es da nicht so genau mit ihr, um sich die anderen vom Hals zu halten oder um der wirklichen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Im Zentrum steht die ebenso widerspenstige wie charismatische Gail Foss. Eine trotz ihrer Jugend, sie ist zu Beginn der Erzählung noch keine 15, bereits vielfach in sich gebrochene Widerständlerinnenfigur. In ihrer komplexen Charakterstruktur erinnert Gail an Raymond Queneaus juvenile Heldin Zazie aus dessen wohl berühmtestem Roman Zazie in der Metro. Denn ähnlich wie Queneaus nasforsche Heldin, die sich in Paris der endenden 1950er Jahre nicht sehnlicher wünscht, als einmal im Leben Metro zu fahren, woraufhin dann ausgerechnet an dem dafür vorgesehenen Wochenende sämtliche Bahnlinien bestreikt werden, besticht auch Gail von Anfang an durch ihr erfrischend vorlautes, kapriziöses Wesen. So erklärt sie ihrem verdutzten Vater Jarleth, als sie das erste Mal ihre Regel bekommt.
Zu deiner Information, Dad, ich habe die Frauengrippe. Die Maler im Keller. Bei mir ist was undicht. Der Vesuv bricht aus. An der Straßengabelung steht die Ampel auf Rot. Verstehst du?
Die Fösses, das sind Gail, ihr an Epilepsie leidender Bruder Guthrie, ihre Mutter Siv, die als Chefdirigentin des National Symphony Orchestra Dublins leitet, und ihr Mann, der Banker Jarleth, über den es charakterisierend heißt.
Jarleth interessierte sich für Technologie. Er pflegte Umgang mit Leuten von Google und abgesehen von Essen, strapazierfähiger Kleidung und Urlaub, waren technische Geräte das Einzige, worin er sich freigebig zeigte.
Weil Jarleth häufiger geschäftlich auf Reisen ist, als es der längst ohnehin fragil gewordenen Familienkonstruktion guttut, geht jeder der anderen bald seinen eigenen, familienabgewandten Passionen nach. Gail dreht, geschäftstüchtig, wie sie schon als Teenager ist, ihren Schulfreundinnen Läuseeier und Jungfrauenkapseln an, um an Geld zu kommen. Guthrie, künstlerisch begabt, aber durch und durch labil, lebt plan- und ziellos in den Tag hinein, geschüttelt von immer neuen Anfällen. Und Ziv, ihre Mutter, zieht sich ganz in die Welt ihrer Partituren und Konzertreisen zurück, bis Jarleth die Familie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 verlässt und das ohnehin wenig haltbietende Konstrukt darüber endgültig zerbricht.
»Mom«, sagte sie, »was ist Gail? Glaubst du, das ist der absolute Tiefpunkt?« Ziv bekam einen Hustenanfall, den sie als ein überraschtes Lachen zu maskieren versuchte. Aber er endete damit, dass sie an diesem Moment ihres Lebens, an seiner nicht herunterzuschluckenden Substanz, halb erstickte. Während ihre Mutter versuchte, wieder Atem zu bekommen, schaute Gail auf das Eichenholzparkett, das sich überall bog, besonders am Kamin, wo der Sapper von Klarinettenstunden durch die Dielenbretter getröpfelt war und sich irgendwo verloren hatte, und bald zum Erkerfenster, wo auf verkehrte Weise der fluoreszierende maledivische Himmel einsickerte. Zu guter Letzt antwortete Sief, und zwar mit einer Frage, woher soll ich das wissen?
So ist es allein Gail, die im Gegensatz zu den anderen nicht bereit ist, die neu entstandene Situation reglos hinzunehmen. Und so fasst sie einen Entschluss, indem sie sich sagt,
nein, sie hatte keine Lust mehr, dieses Kind zu sein. Darauf hatte sie keine Lust mehr. Ihr Aussehen und ihre Empfindungen stimmten nicht länger überein.
Gail fasst den Plan, nach England zu gehen, um dort ein College zu besuchen, denn sie will mehr, als sich bloß in den scheinbar biografisch festgefügten Begrenzungen ihres Lebens einzurichten. Um dieses Vorhaben zu realisieren, sind ihr fast jede List und jedes Mittel recht, denn was für sie über allem steht, ist der Wunsch, nicht länger von anderen abhängig, sondern stattdessen frei zu sein. An dieser Stelle nun wendet sich Keelan Hughes vor allem Gails weiterem Lebensweg zu. Sie beschreibt ihn als Geschichte einer jungen Frau, die es sich selbst auferlegt, quasi über Nacht erwachsen zu werden, um zu überleben. Und die nicht gewillt ist, sich von irgendwem von der Umsetzung ihres Planes abbringen zu lassen. So hebt die wechselvolle Chronik einer buchstäblichen Selbsterfindung an, in deren Verlauf Gail sämtliche Register ihres betrügerischen Talents zieht, um an jenes Geld zu gelangen, von dem sie glaubt, sich damit dauerhaft ihre Unabhängigkeit von den anderen erkaufen zu können. Sie reist mit einer Handvoll Gemälde ihres Bruders im Gepäck nach London, fest entschlossen, seine Arbeiten führenden Galeristen als Werke eines auratischen, jungen, von wiederkehrenden Anfällen gepeinigten Genies anzubieten. Als tatsächlich eine größere Galerie Interesse zeigt und ihr darüber hinaus sogar eine Ausstellung der Gemälde in Aussicht stellt, heuert sie kurzerhand einen Fälscher an, der weitere 10 Gemälde im Stil ihres Bruders anfertigt.
Noch etwas, sagte M. Wir brauchen eine Porträtaufnahme. Des Künstlers? M. reibt seine Fingerknöchel grob in seinen rötlichen Bart. Hören Sie, ich will nicht ausbeuterisch erscheinen, aber wenn Sie ein Foto von ihm haben. M. hält inne. Er wirkt unruhig. Ach, vergessen Sie's. Seine Augen heften sich an den Saum von Gales Rock. Was? Fragt Gail. Während er einen Anfall hat? Vergessen Sie's. Ich hab's nicht ganz durchdacht. Nun, sagt Gail zögernd, haben Sie an so etwas gedacht? Sie hält ihnen das Handy hin und alle 3 Zielpersonen stürzen sich auf das elektronische Bild, als wären die Pixel ein Misonabim. Die aufgeschlitzte Leinwand von Guthries Gesicht, die Aufnahme, die sie in der Nacht, als er seinen Zahn verlor, gemacht hatte, bevor er den Kopf von ihrem Schoß hob.
Bildhaft entrollt uns die 1985 in Galway geborene Keelan News Gales weiteren Weg hin zu der Person, die sie sich vorgenommen hatte zu sein. Eine am Ende zwar irgendwie freie, tatsächlich aber alleine dastehende junge Frau, von der es heißt, manchmal vergisst Gail, wem sie welche Lügen erzählt hat und die aus allen ihr angetragenen sozialen Bindungen geradezu reflexartig flieht. So auch aus der, zu der an ihr interessierten Harper. Aus diesem Dilemma vermögen sie selbst die mit dem Verkauf der Bilder eingenommenen mehrere 100.000 Euro nicht zu befreien. So bleibt sie, was sie immer war. Eine kleine, kapriziöse Lügnerin, die andere mit ihrem quecksilbrigen Wesen zu beeindrucken und zu manipulieren vermag, zu wirklicher Nähe aber nicht fähig ist, weil sie im entscheidenden Moment lieber lügt, als sich zu bekennen. Orchidee und Wespe ist ein stellenweise mitreißend erzählter Roman, der sowohl als Coming-of-Age-Geschichte funktioniert, als auch als kluge Meditation über eine dysfunktionale irische Familie dieser Jahre, die an den falschen Vorstellungen, die ihre Mitglieder sich jeweils von sich machen, zerbricht. Gail, der man gerne durch das Labyrinth ihrer angestrebten Selbstentfaltung folgt, gewinnt auf ihrem Weg dorthin immer wieder anschaulich Kontur. Wirklich nah aber kommt man ihr nicht. Trotz allem sprachlichen Aufwand, den ihre Schöpferin diesbezüglich betreibt.
Peter Henning über Kellen Huge, Orchidee und Wespe aus dem Englischen von Sarah Hickey und Hans-Christian Oeser. Steidl Verlag Göttingen, 416 Seiten, 28 Euro.